Wunderschönen guten Morgen hier beim Le Brunch von Instant Moin. Begrüße ich euch ganz herzlich in Episode 3419 am 2. Juni, wie man ja sagt, damit man weiß, ob man Juli oder Juni gesagt hat. Begrüße ich Manu und Micha und natürlich euch alle da draußen. Schönen guten Morgen zu einem echten warmen Brunch am Sonntag, denn ich bin erst jetzt hier wirklich am Sonntag erst zurückgekommen, frisch vom Event, ihr wart auch auf Events.
Ja.
Es ist eine heiße Zeit gerade im Gaming, habe ich das Gefühl, gerade wieder viel los, durch das Summer Game Fest natürlich auch, viel drumherum. Sony hat ja letzte Woche schon einiges angekündigt, darüber werden wir heute sicherlich sprechen. Es wird um den Rogue Prince of Persia gehen, um Arctic X und das neue Add-on zu Kingdom Two Crowns. Wir besprechen natürlich das State of Play im Detail und reden auch sonst noch über das eine oder andere Event und den Mailbag am heutigen Tage. Letzte Woche gab es 3 Premium-Episoden und eine offene Episode. Manu, magst du einmal umreißen, was wir im Angebot hatten bei Instant Moin?
Yes, weil du ja schon Events erwähnt hast, auch letzte Woche ging es um Events. Micha war bei den 11-Bit Studios und hat dort The Alters und Frostpunk 2 anspielen dürfen und hat Interviews geführt und da sind 2 Folgen rausgepurzelt. Über das Spiel selber habt ihr ja letzte Woche im Brunch auch gesprochen. Ich bin so heiß auf The Alters, nicht nur durch euren Podcast, aber Micha, du hast mich so heiß gemacht. Das war schon USK 18, die Folge, wie du mich da angeturnt hast mit The Alters. Frostpunk 2 freue ich mich auch sehr drauf, das kommt ja auch dieses Jahr. Also das hört ihr in dem Anspiel-Event. Sag nochmal, die Gäste, war einer von der GameStar und wer war der andere?
Giga Fabiano? Und Endgames.
Endgames, ja genau. Also das hört ihr in der ersten Folge und dann hast du noch gleich am nächsten Tag eine Interviewfolge mit den Game Directors von beiden Spielen hinterher geschoben und ich genau. An der Stelle auch nochmal immer sehr kleines Lob. Ich mag das immer sehr, wie du Interviews führst.
Das ist nett, vielen Dank. Das hat auch total Spaß gemacht. Ich hoffe, das hört man auch aus den Gesprächen raus, dass wir da viel Freude hatten, dass wir grinsend gegenüber saßen und die Leute sich sehr gefreut haben, wie ich mich gefreut habe. Und ihr hört mehr Details in den jeweiligen Folgen, nur so viel, Frostpunk 2 wird polarisieren.
Mhm. Auf jeden Fall, das haben wir ja auch schon mal angespielt auf der letzten Gamescom. Michi, das ist schon sehr anders als der erste Teil, aber trotzdem interessant, finde ich.
Mega spannend. Also sie machen das, was man bei dem zweiten Teil so auch tun sollte, nicht iterativ, sondern komplett neu.
Genau, es ist fast schon ein neues Genre, könnte man fast schon sagen. Le Buffet war dann die Folge.
Ja, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen stolz auf den IGN-Preview-Artikel. Also die Überschrift, da habe ich geschrieben, vom Kreis zum Hexagon.
Ja, das passt sehr gut, ja. Genau. Also hört euch das an. Es geht wirklich in die eine Makroebene weiter hoch. Le Buffet, da habe ich mit dem Attila die besten Spiele im Game Pass, PlayStation Plus und Nintendo im Mai rausgepickt für euch. Ey, super lieber Kerl auch auf jeden Fall. Liebe Grüße an dich, Attila. Und Silent Hill Transmission ist quasi so unser Einstieg. Also die Folge dazu, die Recap-Folge, die hast du mit Benny von Inkribbon Radio spontan aufgenommen, weil euch beide diese Transmission von dem guten Silent Hill dann doch wahrscheinlich genauso heiß gemacht hat auf das neue Spiel oder auf das Remake wie mich The Alters. Die ist auch frei hörbar. Das ist quasi unser Einstieg in die E3-like. Ich habe jetzt beschlossen, es E3-like zu nennen und nicht mehr nicht E3. Weil ich das noch ein bisschen bescheuerter finde.
War eigentlich völlig unabsichtlich, die Folge als Aufstieg zu nehmen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Erstens hat Konami dieses Event relativ kurzfristig angekündigt. So, ich glaube 3 Tage vorher, wenn ich mich nicht irre. Und also ich war da auf einem anderen Event und habe dann halt völlig zufällig davon erfahren. Und das ist eins meiner Lieblingsspiele und es war klar, dass Benny und ich da wirklich sehr, sehr lange reden. Die Folge heißt Benny und Micha explodieren, weil wir wirklich unheimlich viel und unheimlich lange und sehr nerdig darüber sprechen. Das ist sicherlich nicht für jeden diese Folge, aber wer sich für Silent Hill auch so begeistern kann wie wir.
Hallo, 2 Stunden Horror-Homies. Also wenn man das nicht freiwillig hören will.
Was ich daran so wahnsinnig toll finde, ist, dass ihr im Vergleich, und das nimmt mir jetzt hoffentlich nicht der ein oder andere übel, im Vergleich zur restlichen oder zum Großteil der restlichen Silent Hill Community, das Alte umarmt und euch trotzdem auf das Neue freut. Während ich das Gefühl habe, dass die meisten da draußen so dieses eine Silent Hill haben, sei es jetzt 1, 2, 3 oder vielleicht sogar The Room oder whatever, und sie eigentlich nur nochmal sowas haben wollen und anfangen an allem rumzumeckern, egal was es wie ist und wie sich was verändert und in welche Richtung es geht. Das ist wirklich so eine kleine Mimimi oder so eine Mimimi. Geschichte, habe ich das Gefühl, diese Silent Hill Sachen, da sind alle sehr sensibel.
Ich bin ein sehr positiv eingestimmter Silent Hill Fan und der Benny auch. Der Benny hat ein bisschen mehr Kritik als ich an dem Material gehabt, aber grundsätzlich sind wir beide so eher positiv gestimmt. Stimmt, es ist eine ziemlich deftige Community, was das betrifft, eine Mimimi-Community. Und ich habe aber absichtlich nichts gelesen vorher und auch nichts vorher. Also vor diesen, ich gehe da auch gar nicht drauf ein. Also ihr könnt quasi diese Transmission-Folge starten und wisst, dass ich da ohne irgendwelche Voreindrücke von anderen Leuten irgendwie reingehe, weil das habe ich alles ignoriert. Das werde ich auch bis zum Release ignorieren. Das ist lächerlich. Also der Algorithmus spült mir schon so ein bisschen dieser, hat bemerkt, dass ich natürlich die Haupttransmission geguckt habe und versucht jetzt mir die anderen Folgen unter vor den Latz zu knallen, aber ich werde da nichts von anklicken. Ich habe da gar keine Lust drauf. Gar keine Lust.
Ja, dann kommen wir doch zum ersten großen Spiel, was wir heute besprechen wollen, nämlich The Rogue Prince of Persia. Also der Prinz von Persien bekommt gleich das nächste Spiel hinterher geknallt, nachdem wir ja auch The Lost Crown gespielt haben. Allein 2 Monate ist das gerade mal her. Du warst ja sehr begeistert, Manu. Ich war so, fand das okay, fand das sehr solide. Naja,
sehr begeistert wäre jetzt übertrieben. Also ich fand es auch okay und solide höchstens.
Alright. Was viele vergessen, dass Rogue Prince of Persia, das ja von den Dead Cells Entwicklern gemacht wird, startet jetzt gerade in den Early Access. Und da ja Early Access so ein Wischwasch und Aufwasch und Durcheinanderwasch ist, inzwischen weiß man immer gar nicht, was man zu erwarten hat. Hier ist es wirklich ein Early Access, in dem Fall genau wie bei Dead Cells damals, dass das Spiel halt noch nicht so fertig ist, wie das eine oder andere Spiel, das ebenfalls im Early Access rauskommt, aber schon zu 90% fertiggestellt ist. Ja. Rogue Prince of Persia ist spielt sich sehr ähnlich zu Dead Cells, ist also ein 2D-Plattform-Action-Metzel-Game, wo man immer wieder oft stirbt und einfach versucht, von links nach rechts quasi sich durch die Level zu kämpfen. So ähnlich wie im Castlevania 1, Castlevania 2 auch, dass man halt versucht, bis zum Ende zu kommen, hat dann hier und da Abzweigungen und man baut sich durch die Tode quasi auch Hilfestellung auf, indem man so ein kleines Camp aufbaut, wo dann immer mehr Wanderer und Hilfe anbietende NPCs dazukommen.
Ja, aber es ist sehr viel weniger Progression als beim vergleichbar deutlich weiterentwickelten Hades 2, was jetzt ja auch gleichzeitig rausgekommen ist.
Ganz anderer Early Access.
Ganz anderer Schnack, wie man hier im Süden sagt. Selbst die EntwicklerInnen von Rogue Prince of Persia waren so eingeschüchtert von diesem Spiel, dass sie ihren eigenen Release ja nochmal um 2-3 Wochen verschoben haben, weil sie gesagt haben, ja, Hades 2 nimmt uns sonst den kompletten Wind aus den Segeln. Aber diese Progression oder auch eben was die Story angeht, ist bei Rogue Prince, nenne ich es jetzt mal kürzer, sehr viel weniger. Also ich habe das Gefühl, man muss sehr viel mehr grinden, um Progressionserlebnis zu haben. Mhm. Was zum Beispiel gleich auch schon auffällt, dass man nicht wie bei Hades halt neue freigeschaltete Waffen, dass man gleich mit was Neuem anfängt, sondern dass man halt das immer erst auch in den Leveln wieder finden muss. Also wenn du jetzt einen großen Degen oder irgendwas findest im Level, dann hast du ihn natürlich auch gleich. Wenn du dann aber stirbst und wieder von vorne anfängst, ist nicht wie beim alten Hades, dass du es gleich auswählen kannst am Anfang zum Beispiel auf so einem Podestchen oder solche Geschichten. Ja,
das man kann es sich frei später, spielen. Aber, genau, man kann es sich frei spielen. Es ist allerdings gerade sehr, sehr teuer. Also da wundert mich aber ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht die Erfahrungswerte von Dead Cells schon hätten, was jetzt wie teuer sein muss, damit es eine gute Motivationskurve hat. Genau, im Spiel, genau. Da gibt es zum Beispiel diesen Zweihänder, den man auch benutzen kann. so eine Zweihandachse und der kostet dann gleich 60 von diesen seltenen, von diesem seltenen Material. Also ich glaube, das ist so eine Geisterwährung, sowas Lilanes jedenfalls, was man dafür geben muss. Und diese 60 zu sammeln dauern halt unfassbar lange in der aktuellen Version vom Spiel. Das werden sie sicherlich noch anpassen, dass das alles ein bisschen schneller geht. Daher denke ich mal, von dir und mir beiden gerade der Rat, ja, muss man halt jetzt noch nicht reinschauen. Das Spiel ist definitiv noch nicht gut ausbalanciert. Aber ich finde, es zeigt jetzt schon, wie viel Potenzial das hat. Ich bin positiv überrascht, finde das Ganze jetzt schon irgendwie viel besser als das Two Crowns, weil die Steuerung für mich flotter ist und das Gameplay auch irgendwie... Nicht Two Crowns, wie heißt es? Ja. Lost Crown.
Ich dachte gerade,
Lost Crown, nicht von, ja, nichts mit Kingdom
das Two kommt
Crowns
heute
zu tun.
Noch.
Ja, richtig, da kann man auch gar nicht richtig springen.
Besser oder? Als das Lost Crown findest du das, wirklich?
Ja, ich finde es... Ich find es
Lost
ja.
Crown ist bisher ja. eins der besten Spiele ich des weiß. Jahres.
Und ach, Rogue jetzt auf Prince einmal, du warst doch, fandest es doch solide.
Nein, ich dachte, du meinst es Rogue Prince, fand ich super. Ich hab dich, nee. Da habe ich dich wiederum falsch verstanden.
Ach
weil,
so.
Weil ich hatte doch den Rogue Prince auch schon also angespielt bei einem Event. Mhm. Und deswegen dachte ich, du beziehst dich darauf. Nein, nein, nein. Nee, das, nee. Das Lost Crown finde ich super.
Siehst du, das
gut.
findest du nämlich super und ich fand ja. das nur so solide. Und das hier, finde ich, hat jetzt wieder sehr viel geiles Gameplay-Potenzial. Das finde ich von der Steuerung insgesamt deutlich, deutlich besser. Aber das ist eben auch so eine subjektive Geschichte. Ja, ich finde ja auch Dead Cells unfassbar geil. Dead Cells ist fast perfekt. Das kann, vor allen Dingen, da habe ich auch immer noch nicht alles gesehen. In Dead Cells steckt so viel drin. Man kann so viele Geheimnisse erforschen, so viele neue Wege gehen und nochmal neue Waffenkombinationen ausprobieren. Das ist unfassbar ausgereift und so auch ein wunderbarer Kontrast übrigens jetzt zu dem Rogue Prince of Persia, ja, wo sie halt erst am Anfang stehen. Aber wenn sich das in eine ähnliche Richtung entwickelt, könnte es mir sogar am Ende besser gefallen. Ich fand ja, als es angekündigt war, auch die Musik so vollkommen schrecklich. Aber jetzt, wo ich das gespielt habe, so die, muss ich sagen, ein toller Mix eigentlich aus orientalischem und modernem Musikdesign. Sehr, sehr treibend, genauso wie Dead Cells halt auch. Also das hat viele dieser Qualitäten, die Dead Cells hat auszeichnen, sind hier auch schon zu erahnen und zu erkennen. Nur halt in einem völlig anderen Szenario. Also das hat nichts mit einem Reskin von Dead Cells zu tun. Auch weil sie die Steuerung hier und da überarbeitet haben. Also die Knöpfe sind nicht komplett gleich belegt. Es gibt natürlich schon die sehr ikonische Stampfattacke, die man hier macht, dass wenn man von oben halt runterfällt, man nach unten drückt und dazu den Sprungknopf, dann macht man diese Stampfattacke, die ist auch hier sehr, sehr prominent. Aber ansonsten, finde ich, spielt sich das schon fast neuartig im Vergleich.
Ja weil die Artistik natürlich, also quasi das, was den Prinzen ausmacht, eben halt so dieses Traversal, also an der Wand rennen, sich irgendwo langschwingen und so, halt ganz anders sich anfühlt als bei Dead Cells. Also das ist auch gut, dass das Spiel A kein Pixel-Stil hat, sondern sich dadurch auch eben extrem unterscheidet, damit es nicht so stark ständig mit Dead Cells sich vergleichen muss. Und vor allem eben, es ist ja sehr viel plattformeriger unterwegs und das finde ich gut. Also es gibt ja richtig auch Spezialsektionen, kleine Bonusabschnitte, die nur von dir erfordern, dass du besonders artistisch durch Gefahren dich durchschwingst und so weiter. Das finde ich echt sehr cool gemacht. Für mich stimmt, wie du es eingangs gesagt hast, die Balance einfach komplett nicht. Also gerade in so einem Early Access will ich irgendwie eine schnellere Progression haben. Und ich habe es jetzt echt Stunde zwei nochmal rein investiert, nachdem ich diese Vorabversion ja auch schon hatte und habe definitiv das Gefühl, nee, eigentlich wäre meine Zeit in Hades 2 Early Access besser
auf jeden Fall.
Investiert.
Ja.
Da habe ich mehr Spielspaß als im Rogue Prince, weil so richtig ausbalanciert fühlt sich es einfach noch nicht an. Aber ich habe richtig Lust drauf, wenn das dann kommt. Definitiv.
Kommen wir vom Prinzen zu arktischen Eiern, Micha. Du hast mal wieder ein wahnsinnig cooles Spiel ausgegraben, das du uns jetzt vorstellen kannst.
Das Trüffelschweinchen von Insert Moin.
Ja, ist doch wahr. Das ist jetzt die beste. Da, bitte, Max, krieg ein T-Shirt. Krieg bitte ein T-Shirt, das Trüffelschweinchen von Insert.
So ein Exklusiv-T-Shirt, wow.
Das ist ja mal geil. Sorry, das ist hervorragend. Bitte, den Namen nehme ich gerne an. Das Trüffelschwein von Insert. So, Arctic X ist ein interessanter Indie-Titel. Und zwar ist der jetzt, ich glaube, Anfang Mitte Mai ist der, am 16. Mai ist der rausgekommen. Den gibt es jetzt gerade aktuell nur auf Steam und auf Itch. Es ist ein PC-Spiel und läuft aber übrigens auch auf Mac und, soweit ich das sehe, auch hervorragend auf dem Steam Deck. Das habe ich jedenfalls auf dem Steam Deck gespielt. Insofern auch Linux. Und das ist ein Spiel, wo ihr illegale Eier in der Arktis kocht.
Sold.
Sold.
Ein Science-Fiction-Kochspiel.
Genau, ein Science-Fiction-Kochspiel. Das sieht so aus. Also ihr seid irgendwo in der Antarktis, wo ganz viele andere Menschen ebenso festsitzen. Das spielt irgendwo in der Zukunft. Und ihr findet euch direkt am Anfang wieder in einem brutalistischen Komplex. Ihr wisst noch nicht so genau, wo, wie, was und wieso. Und alles, was ihr aber habt, ist zwei Dinge, nämlich eine Aufgabe und eine Pfanne. So, eure Aufgabe ist es, Menschen zu füttern. Denn da draußen sind eine Menge Leute in diesem Komplex, die einfach sehr hungrig sind und die fragen euch dann, hey, könntest du mir vielleicht was anbraten? Und dann ist eure Aufgabe dann halt, die Gegenstände, die sie euch geben, meistens nicht immer, aber meistens Lebensmittel, diese dann in der Pfanne zu braten. Und das ganze Spiel besteht aus zwei Spielmechaniken. Die eine ist, in diesem Komplex rumzulaufen und mit den Leuten zu reden. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein typisches Walking-Sim-Ding, also ein Narrative-Adventure, und man erforscht diese Umgebung und so weiter. Und da gibt es die zweite Spielmechanik, die zentrale, das ist dann kommt plötzlich so eine Pfanne und dann müsst ihr physikbetrieben in dieser Pfanne euer Zeug anbraten. Und ihr könnt im Prinzip die Pfanne halt hin und her bewegen, die ist fettig, da schwimmen diese Gegenstände drin rum. Sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel ein Ei, also so wie ihr es von einer echten Pfanne kennen könnt, das Ei dann halt auch dort drin bewegen. Und die Pfanne, das ist alles physikbasiert, wenn ihr zum Beispiel das Ei auf der linken oder rechten Seite irgendwie habt und dann halt so mit der Pfanne so ein bisschen hochschwingt, dann kann man das dann halt auf die andere Seite drehen. Das heißt, die Gegenstände, die ihr habt, die könnt ihr dann auch wenden. Und das müsst ihr auch, weil die gelten erst dann als komplett durchgebraten, wenn sie halt von beiden Seiten halt auch gebraten sind. Also eine Seite alleine geht auch nicht. So, das ist erstmal die Grundprämisse. So, also ihr lauft rum, kocht oder brät vielmehr. Achso, wichtig zu erwähnen ist, dass es halt zwei Modi gibt. Also es gibt einmal, wo ihr die Pfanne so ganz normal mit der Hand bewegen könnt, und dann gibt es so eine Art Feinmodus, wo ihr Hitze auf die Pfanne setzt. Also wenn ihr wirklich braten wollt, müsst ihr die linke Schultertaste gedrückt halten. Dann sind die Bewegungen ein bisschen feiner, aber dann erzeugt ihr auch Hitze in der Pfanne und dann brutzelt der Shit so richtig. So.
Na, es ist ja wirklich Shit, ne? Wenn ich das richtig sehe, kann man da auch Zigaretten und Bierflaschen reinballern.
Ich muss erstmal ganz kurz über diese Mechanik selber reden, bevor ich zum eigentlichen Spiel komme. Diese Bratmechanik ist so viel geiler als, also sie ist schon auf dem im Trailer geil, aber wenn man sie wirklich spielt, dann denkt man, dann ist man überrascht, wie viel da eigentlich drinsteckt. Also das Prinzip ist schnell verstanden. Allerdings ist der Schwierigkeitsgrad alleine schon davon abhängig, wie schwierig es ist, überhaupt die Sachen in der Pfanne zu halten, weil die können auch aus der Pfanne rausfallen. Und es gibt der Schwierigkeitsmodus in dem Spiel, also man kann wählen zwischen einfach, mittel, schwer, ist der Pfannenrand. Also wenn du es ganz schwer haben willst, ist der Pfannenrand total flach und dann fliegen die Sachen ganz schnell runter. Und wenn du es ein bisschen einfacher haben willst und du willst die Sachen nicht so schnell
verlieren, dann hast du einen Wok.
Ja, dann hast du fast einen Wok. Also genau, dann ist es halt relativ hoch vom Rand. Und ich fand es auch auf normal auch schon anspruchsvoll. Und es fängt halt erstmal mit den Eiern an. So diese Eier, das sind halt so Spiegeleier. Die sind am Anfang transparent. Die werden halt erstmal dann so richtig weiß durch das Braten und die wendest du einmal und dann ist die Sache erledigt. Das ist relativ einfach. Und schwieriger wird das, als die erste Person kommt und sagt, hey, kannst du denn auch bitte meine Zigarette mitbraten? Ja. Ich mag dieses
Flavor. Man kennt es.
Ja, man kann. Kannst du denn bitte auch meine Zigarette mitbraten? Die Zigarette ist ein Timer, weil die Voraussetzung dafür ist, damit das Ganze als auch gebraten gilt, ist, dass du das schaffst, bevor diese Zigarette natürlich abgebrannt ist, bevor die abgekühlt ist. Und jedes Mal, wenn diese Zigarette in den Mix kommt, dann bist du quasi auf dem Timer drauf. So kommen Stück für Stück Gegenstände dazu, die auf eine bestimmte Art und Weise gebraten werden wollen. Da gibt es Bacon, das ist das nächste einfache Beispiel, das braucht ein bisschen länger. Und dann gibt es irgendwann einen Soldaten, der sagt, hey, ich lege dir auch eine Patrone da rein und die musst du nicht in der Pfanne behalten, die wird natürlich nicht mitgegessen, aber die Patrone, die explodiert nach einer bestimmten Zeit, wenn du da Hitze drauf machst. Also wenn du zu, sagen wir mal, und da musst du immer gucken in der Pfanne, weil das ja alles Physik ist, wenn die Patrone zum Beispiel an einer Seite von einem Ei ist, und dann halt in die Luft geht, dann besteht die Gefahr, dass du dann halt das Ei rausschleuderst aus der Pfanne und dann musst du halt quasi nochmal von vorne anfangen.
Also will man die quasi runterschubsen, während der Rest drauf bleibt.
Genau, du kannst die runterschubsen oder du kannst halt immer partizipieren, wann diese Patrone hochgeht. Also das kann man irgendwann vom Timing her rauskriegen. Und dann kannst du es auch geschickt machen. Also mittlerweile bin ich so gut, dass ich die Patrone zum Wenden benutze. Was super geil ist. Und das wird schwerer, je mehr Patronen man natürlich dann reinbekommt und so. Und dann kommen immer mehr Gegenstände, die immer auf eine andere Art und Weise gebraten werden sollen. Dann gibt es so Wurstketten zum Beispiel. Da kommt man irgendwie am Anfang direkt an so einem Typ, der auch grillt und der sagt, hilf mir mal mit dem Zeug hier und dann gibt er dir ein bisschen Zeug, das du anbraten sollst, um ihm zu helfen, damit er nicht so lange am Grill steht. Und das kannst du dann einfach so durchbraten. Dann gibt es Leute, die geben dir zum Beispiel eine Dose mit Fischkonserven. Und du musst dann erst einmal diese Fischkonservendose aufkriegen. Also du kriegst einfach die Dose, ohne dass die voll geöffnet wird, in die Pfanne rein. Und dann musst du warten, bis diese Dose so aufploppt und dann ist der Deckel quasi ab. Aber die Fische, die da drin sind, sind noch nicht raus. Und dann musst du die Pfanne so bewegen, dass du die Fische da irgendwie rauslüpfst und dann diese Fische dann auch dann braten kannst. Und so geht das dann halt weiter. Also es kommen immer mehr Gegenstände dazu, die auch teilweise richtig absurd werden. Also gibt es auch Sachen mit Gegenständen. Es gibt dann später Leute, die geben dir dann ein Glas, wo du das Stück Eis drin behalten musst und so. Und teilweise ist auch die Anzahl der Gegenstände relativ viel. Also du kannst am Anfang immer jedes Ding nehmen und positionieren. Also du kannst immer genau überlegen, wo packe ich das drauf und hoffen, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Und manche davon haben auch ein Eigenleben. Also dann gibt es einen Abschnitt im Gefängnis und dann legen die Leute da Kakerlaken rein. Und die Kakerlaken wollen natürlich dann von dieser Pfanne runterspringen und du musst dann irgendwie versuchen, das Kakerlak dann drin zu behalten, indem du die Pfanne natürlich dann so bewegst, dass die während des Sprungs dann halt nicht rausfliegen. Und es gibt Fische, die noch lebendig sind und so weiter und so fort. Also das geht eine ganze Zeit durch. Ich war extrem überrascht, wie gut diese Pfannenmechanik funktioniert und wie lange mich das hält, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das nach 5 Minuten langweilig wird. Im Gegenteil, das wird eine richtige Wissenschaft und das macht es total spannend, Sachen zu braten. Und wer davon nicht genug bekommt, also die Story geht so 2-3 Stunden, je nachdem, wie du spielst, und ist relativ kurz. Und dann kannst du danach immer noch einen Random-Modus und einen Sandbox-Modus auswählen, wo du halt einfach alles in die Pfanne schmeißen kannst. Dann kannst du mal ausprobieren, wie viele Zigaretten du braten kannst. Das ist die eine Hälfte von dem Spiel. Und was das Ganze so spannend macht, ist, dass die ganze Welt so ein bisschen so, kennt ihr Umarangi Generation? Habt ihr das Spiel schon mal gespielt?
Gehört ja,
ne? Das ist dieses Fotografiespiel, wo man auch durch so eine apokalyptische Zukunft läuft. Und das ist so vom Konzept eigentlich sehr ähnlich. Du hast nicht so wirklich Ahnung, was mit diesen Leuten passiert, bis du halt viele Gespräche mit denen führst und so langsam die Geschichte zusammenbekommst. Also warum sind die in der Antarktis? Warum sind die da gestrandet? Was ist das für ein Ort? Warum ist das Braten von Eiern eigentlich illegal? Warum sind da überall so viele Hühnerkäfige? Warum werden so viele Hühner eingesammelt? Warum sind die Flamingos ausgestorben? Warum dies und das? Also man kriegt Stück für Stück diese Geschichte
zusammen. Darum geht's alles? Krass.
Es ist krass. Es ist richtig gut. Also und das ist total kryptisch manchmal. Also du begegnest da Leuten, die so einen Roboterkopf zum Beispiel haben, also die anscheinend halb Cyborg irgendwie sind und ziemlich wirschen Kack irgendwie reden und teilweise auch extrem verwirrt sind. Also begegnest du einen, der so eine umgedrehte Schrift hat, da ist die Schrift gespiegelt und dann sagt der Wärter davor, der hat sich beim Konfigurationsprozess irgendwie vertan, ich weiß nicht, was der sagt. Und dann musst du versuchen, deinen Kopf irgendwie so zu drehen und zu verstehen, was der da sagt, und weil die Schrift halt umgedreht ist. Und andere Leute haben halt auch, erzählen die immer Stück für Stück was von dieser Hintergrundgeschichte, sind aber teilweise auch sehr kryptisch. Also manche sprechen normal, manche Leute haben so eine ganz verzerrte Sprache und das ist so ein ganz merkwürdiger Mix. Und was das Ganze, und das ist spannend rauszufinden, wie es da geht. Und es gibt eine Progression, das heißt, es gibt so Bereiche, wo du erst einmal eine bestimmte Anzahl von Leuten füttern musst, bevor du in den nächsten Bereich kommst. Also so wird der Schwierigkeitsgrad auch bestimmt. Also am Anfang ist es relativ einfach, dann hast du 10 Leute gefüttert, die sind satt, dann kommst du in den nächsten Bereich und dann werden die Aufgaben immer schwerer und so kommst du Stück für Stück in dieser ganzen Anlage voran. Und allein das ist schon sehr spannend und das Beste ist die Musik. Die Musik ist grandios. Der Soundtrack ist momentan noch nicht auf Steam raus. Ich hoffe sehr, dass sie den bald releasen. Das ist so eine richtig geile, jazzige, offbeat-sphärische Mischung aus verschiedenen Genres, die auch sehr stark an Umarangi Generation erinnert, aber jederzeit total entspannt ist. Also die Leute sind eigentlich relativ gechillt da in der Antarktis. Und dieser Soundtrack ist es auch. Und das macht das Braten umso besser, weil ich da nicht stress. Also es ist nicht wie, ich weiß nicht, wie bei Kochspielen wie Cooking Mama, wo die ganze Zeit Gas gegeben wird. Sondern es ist extrem ruhig und super entspannt. Es ist eine sehr ruhige Atmosphäre. Und die 3 Stunden, die dieses Spiel geht, war ich extrem, habe ich mich in die Entspannung reingebraten, wenn man das so sagen kann. Also
das ist super.
Ja, mir super gut. Also dieses Spiel gefällt mir super gut. Ich habe.
Man sollte vielleicht dazu sagen, das sieht halt aus wie so ein, auch wie Silent Hill auf der PlayStation 1. Ne? Vom Look her ist es so sehr PlayStation 1 blocky, leicht wabernd, viel Nebel.
Genau, ist aber nicht gruselig. Also ich würde sagen, diese brutalistische Umgebung, die hat natürlich schon so ein bisschen was Unheimliches, das Spiel ist aber nicht darauf aus, dich zu gruseln. Also das gehört eher wirklich, es ist natürlich ein wichtiger Teil der Geschichte und macht halt auch was aus, dieser Look. Das ergibt dann später dann wirklich auch Sinn. Aber wenn du das spielst, ist es jetzt nicht furchteinflößend oder so. Ist eher so... Es ergibt dann später ein bisschen mehr Sinn, wenn man das dann so hat. Aber gut, wenn man jetzt weiß, das spielt an der Antarktis, ergibt dieser Look auch ein bisschen mehr Sinn. Aber PlayStation 1 ohne das starke Flimmern. Also es flimmert so minimal. Wenn man die Pfanne zum Beispiel hat, der flimmert gar nichts. Das sind hauptsächlich dann eher die Figuren so als Steamill.
Ja. Sehr, sehr spannend mal wieder. Werde ich mir auch angucken. 10 € kostet das Ganze auch nur, ist auf Steam erhältlich. Und ich schiebe jetzt ganz kurz eine Sache zwischen, weil sie so schön passt. Das Spiel, in das ich am kürzesten reingespielt habe letzte Woche, sieht nämlich ganz, ganz ähnlich aus. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, Bloodborne ist ja immer noch nicht auf PC raus oder hat kein Remake bekommen und. Und auch, das nehme ich schon vorweg, im State of Play 2024 dieses Jahr hat Sony da nichts angekündigt. Und dann gab es ja diesen einen Entwickler, der ein Demake gemacht hat von Bloodborne. Also Bloodborne im PlayStation 1 Look, die Janem nachgebaut hat. Und dann konnte man es quasi am PC in so einer kleinen Demo spielen. Und es war halt trotzdem das Souls-like, was es halt auch auf der großen Konsole war. Nur halt super simpel im Look. Dann hat sich Sony eingeschaltet und gesagt, ja, das geht aber gar nicht. Das darfst du nicht weitermachen. Da ist ja so viel von Janem drin und so viel von unserem Design. Das funktioniert nicht. Dann hat sich gesagt, na toll, dankeschön. Vielen Dank auch, dass ihr Fans so behandelt, wie ihr so behandelt. Dann mache ich eben was anderes. Dann mache ich Bloodborne Card. Nenne das aber nicht Bloodborne Card, sondern Nightmare Card. Und dieses Spiel ist jetzt in Version 1.0 erhältlich, kostet auch nichts und es lässt sich schon sehr gut spielen, hat ein Tutorial, hat eine Kampagne, die so sehr, sehr witzig ist, am Anfang auch durchaus gruselig hier und da was aufnimmt. Also man erkennt immer noch Bloodborne, aber es ist definitiv nicht mehr Bloodborne und es ist so komplett lustig, weil es wie diese Kart Racer halt auch von Crash und so waren, so ein Mario Kart alike, leicht feuchtfröhlich vielleicht, nicht fröhlich einfach, aber lässt sich schon sehr gut spielen und ich bin gespannt, was daraus noch alles wird. Vielleicht haben wir den nächsten Tux Racer da, also ein Free-to-Play Mario Kart-Klon am PC, der jetzt da die Herzen erobern kann. Ich werde es auf jeden Fall weiter anschauen, nur da schon mal der kurze Hinweis, Nightmare Kart ist jetzt herunterladbar über itch.io, kostet gar nichts oder ihr könnt halt bezahlen, was ihr wollt, um den Entwickler zu unterstützen und kommt auch bald auf Steam.
Ja, das habe ich auch gespielt. Ich habe es dir, während du damit angefangen hast, habe ich es dir schon den Plan geschrieben.
Ach, lustig.
Genau, wusste, was du meinst. Ja, es ist geil. Also es ist schade, dass dieses Demake nicht rausgekommen ist, weil das sieht vom Look her, sah das wirklich sehr cool aus. Aber cool ist eben, dass der daraus was anderes machen konnte. Und ich finde, was auch ganz witzig ist, dass halt einige Leute aus der Horror-Community auch Gastauftritte haben. Also Sphere-Hunter zum Beispiel, die Susi, das ist eine bekannte YouTuberin, die sich viel mit Resident Evil beschäftigt, die hat da zum Beispiel auch einen Auftritt und so drin und das ist ein sehr, sehr, das wird ein Projekt sein, was in der Indie-Horror-Szene halt auch hier und da sicherlich öfter gefeatured wird. Da gibt's ja auch eigene Streams für, jetzt zwar nicht so nicht drei, aber generell und das wird also öfter dann auch dann vorkommen und ich bin sehr gespannt. Also ich habe da schon kurz reingeguckt in so eine frühe Version und ich freue mich jetzt auf die fertige Fassung, die sieht einfach schön bescheuert aus.
Ja, und ich denke halt auch vor allen Dingen Multiplayer, wenn das dann alles gut läuft und sie das mit Steam sogar über online dann hinkriegen, dann kann das Ding richtig groß werden. Schauen wir mal, was daraus wird. Zu Kingdom Two Crowns, ein Virus, Genau, Kingdom of Two Crowns ist ein Virus, mit dem mich Manu infiziert hat. Hat einfach rübergesendet und dann war ich auf einmal über letztes Weihnachten, war das, glaube ich, als ich so infiziert war, ne, im Dezember, wo ich dir dann auch Screenshots geschickt habe, während ich da mit meinem, ist das ein Prinz oder König, halt rumgeritten bin und dann den Schneemann freigeschaltet habe und so einen Christbaum, so tolle Secrets. Dazu Two Crowns ist ein neues Add-on erschienen, Manu.
Noch nicht.
Und du durftest es aber schon spielen.
Genau, ich war gerade in Stockholm, also nicht nur dafür, sondern Raw Fury hat eingeladen, war bei einem kleinen Preview-Event, wo sie 6 Spiele uns gezeigt haben. Eins hat jetzt aber, also haben alle noch Embargo, weil die wahrscheinlich teilweise eben auch jetzt in der nächsten E3-Like-Woche vielleicht unter Umständen irgendwo auftauchen könnten. Kingdom Two Crowns kriegt aber ein neues DLC, das ist jetzt auch schon bekannt, das hat jetzt auch kein Embargo mehr, heißt Call of Olympus. Und wollte ich einfach kurz erwähnen, weil ich einfach großer Kingdom-Fan bin. Ich mag die Serie wirklich sehr. Du bist ja auch infiziert worden, hast ja schon gesagt. Das zieht einen einfach sofort rein. Ich habe jetzt gestern auch noch mal Two Crowns natürlich wieder angefangen, weil mir aufgefallen ist, dass ich diesen Shogun-DLC noch gar nicht gesehen hatte. Und mir ist aufgefallen, ich hatte den. Also ich habe damals dieses Northlands als Code bekommen fürs iOS. Und habe den intensiv gespielt und dann hatte ich aber, nachdem Kingdom Two Crowns rauskam, gar nicht mehr gesehen. Da gab es ja Shogun und noch irgendwas mit so Darklands oder so. Richtig. Dann habe ich da gestern auch wieder, auf einmal waren wieder 2 Stunden vorbei und ich bin wieder von links nach rechts geritten. Ich liebe dieses Spielkonzept. Genau, Call of Olympus, ihr hört es am Namen schon, geht jetzt in die griechische Mythologie und dazwischen war ja auch das 80s. Hast du das mal gespielt?
Kingdom Two, noch nicht an 80s? Ich weiß noch, dass ich dadurch ja von dir infiziert wurde, als du darüber gesprochen hattest, habe ich dann das Original ausprobiert. Beziehungsweise der zweite Teil ist das, ja. Ist bei mir noch aber auf der Liste, wer weiß, vielleicht dieses Weihnachten oder so. Es kommt auf jeden Fall noch dran. 80s ist auf jeden Fall, was mich vom Szenario erstmal mehr anspricht als Olympus, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt berichtest, was da der Gameplay-Twist ist.
Genau, also bei 80s sind sie ja absichtlich zu einem Spin-Off quasi rübergewechselt und haben das nicht als DLC gemacht. Jetzt beim Call of Olympus bleiben sie in diesem kooperativen Modus eben auch von Two Crowns. Das kann man ja im Koop spielen, muss man ja aber nicht, deswegen eben Two Crowns auch. Und 80s war ja wie so ein Spin-Off mit Stranger Things-Atmosphäre, Ghostbusters drin und alle 80s-Referenzen. Und da hatten sie aber 1-2 neue Spielmechaniken drin, sodass man eben nicht mehr so eine Klingel läuten muss, damit die Wachen dann loslaufen, um diese Portale zu zerstören, sondern in 80s schiebst du einen Dumpster. Also du kannst quasi aktiv das Kampfgeschehen steuern, indem du einen großen Müllcontainer vor dir herschiebst, wie so ein Schild. Und dann sind deine Wachen direkt hinter dir und deine Soldaten. Und du kannst sie dann quasi so ein bisschen steuern. Das haben sie da ausprobiert und das hat jetzt so gut funktioniert, dass sie das zum Beispiel jetzt in Call of Olympus reinnehmen. Also du kannst dann dort so eine Standarte in die Hand nehmen und dann folgen dir die Wachen. Also sie haben eben so gesagt, die Erfahrungen und die Sachen, die sie jetzt da gelernt haben bei 80s, werden jetzt auch in Call of Olympus Einzug halten. Und es ist sehr viel mehr Story-driven diesmal tatsächlich. Das Spiel lebt ja sehr von diesem Environmental Storytelling, dass man alles so ein bisschen herausfinden muss, was passiert jetzt, wenn ich an dieser Hütte einen Diamanten hinwerfe. Oh, da kommt eine alte Hexe raus. Was macht die jetzt? Ja? Musst du dann selber irgendwie so rausfinden. Und bei Call of Olympus wird das erste Mal jetzt sein, dass du richtige Quests bekommst. Also du hast dann eben immer eine bestimmte Aufgabe auf jeder der verschiedenen Inseln, die irgendwas immer mit einer griechischen Gottheit oder so zu tun haben. Und die fordern dann von dir bestimmte Dinge. Also es wird nicht mehr nur einfach darum gehen, diese Insel zu befreien und links und rechts die Portale zu zerstören, sondern eben bestimmte Dinge zu machen, wie zum Beispiel, ich habe dann ein Level gespielt, auf der einen Insel, Aphrodite war das, glaube ich, wollte, dass auf einem in diesem Baum ein goldener Apfel wächst. Ja, also du hast mehr noch so ein Quest-System jetzt, musst du natürlich trotzdem dich hinarbeiten, Wälder roden und Gebäude bauen. Sie haben aber die Grafik komplett von Anfang an jetzt wieder komplett neu überarbeitet. Also sieht noch hübscher aus, dieser Pixel-Stil. Sie haben sehr viel fortschrittlichere Gebäude, weil das andere hat ja immer so ein bisschen so eine Mittelalter-Stimmung. Und jetzt bei der griechischen Mythologie ist natürlich auch die technologische Level weiter vorangeschritten. Also richtig ganz andere Gebäudetypen und so weiter. Ja, genau. Und dann hast du halt so ein Quest-System und dann musst du halt rausfinden, wie kriege ich jetzt diesen Apfel dahin. Natürlich ähnliches Spielprinzip wie bisher auch, dass du halt hin und her reitest, gewisse Leute irgendwo hinbringst und so. Richtig toll. Erfindet das Rad jetzt nicht komplett neu natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes, aber bringt viele neue Sachen hinzu und die Inseln werden sich deutlich anders anfühlen, diesmal durch diese Gottheitsgeschichten. Freue ich mich sehr drauf, natürlich.
Ja, sieht optisch auf jeden Fall extrem frisch auch aus. Da durch diese viel stärker animierten Hintergründe und dieser Stil passt sehr, sehr gut. Und natürlich wird es auch einen Pegasus geben, wenn es schon nach Griechenland geht. Okay. Ah, den hast du auch schon geritten. Sehr cool.
Die haben sie uns dann halt mal kurz freigeschaltet. Und genau, die haben dann auch wieder spezielle Fähigkeiten. Also, dass die Rides irgendwie was können. Der Pegasus schwingt sich dann halt so durch die Lüfte. Aber die Gottheiten geben dir, wie bei Hades, Spezialkräfte. Das ist noch neu. Also, ich habe dann zum Beispiel so ein Schild bekommen, mit dem kann ich die Gegner aktiv versteinern. Ja, so ein Medusa-Kopf quasi. Oder du findest dann halt bei dem anderen, ich weiß nicht, wie der Gott heißt, mit dem Pfeil und Bogen. Nike ist der Gott vielleicht, oder? Weiß ich gar nicht. Egal. Dann hast du halt zum Beispiel einen Pfeil und Bogen, wie so eine Spezialattacke, um dann so Pfeile von oben runterregnen zu lassen. Also du kannst hier noch ein bisschen aktiver auch in den Kampf eingreifen, was ja bisher noch gar nicht so groß war.
Sind die Gegner wieder die gleichen? Also es ist ja immer dieses Portal, wo dann diese schattenähnlichen Wesen durchkommen. Gibt es da also so eine übergreifende Story vielleicht sogar, die ich jetzt natürlich noch gar nicht kenne, die sich so über alle Spiele hinwegzieht? Oder ist das einfach halt, das sind die Bösen, das ist, die kommen aus der Unterwelt, oder?
Ich glaube, diese Greeds, wie sie heißen, sind schon gleich, aber du hast recht, das ist eigentlich wie so ein MCU, gell? Das ist eigentlich wie so ein, alle Welten werden von diesen Wesen betroffen. Es gab ein paar neue Gegnertypen, also dann auf einmal bringt dir deine Mauer gar nichts mehr, weil dann so ein schwebendes Monster ankam. Was sie geändert haben, dass du keine Bogenschützen mehr hast, sondern so Slinger, also die halt mit so einer Schleuder.
Makes sense, ja.
Dazu dann führt natürlich auch die Griechen wandern ja recht weit. Du hast dann so Phalanxträger, die halt wirklich vor dir so ein Schild aufbauen, also sich so positionieren und dann stehen die Slinger dahinter. Wie gesagt, war bei den anderen Spielen halt nur andere Waffentypen, aber da musst du jetzt auch mehr drauf achten, dass du halt nicht deine Slinger-Leute ohne diese anderen Wachen voranziehst, weil die natürlich keine Verteidigung haben und so. Also da werden sie ein bisschen tunen und feilen, aber die Gegner waren schon aus der gleichen Kategorie, nenne ich es jetzt mal. Da kommen jetzt keine menschlichen Gegner an.
Wird wahrscheinlich wieder nicht mehr als 10 Euro kosten und kommt für den App Store, die Xbox ab 1, für PlayStation ab 4, Nintendo Switch, Android, Steam und GOG.com. So, und dann gucke ich auf unseren Plan und dann sind wir durch mit den Spielen für heute und können über mehr Spiele reden. Denn Sonys State of Play hat ja schon stattgefunden. Das Summer Game Fest ist damit offiziell eröffnet. Wir hatten uns ja gefragt, ja, interessant, jetzt kündigen die das gerade noch so an. Aber Jeff Keighley hat es dann gleich noch mit unter die Fittiche genommen und bei sich eingebaut auf der Webseite. Ist er nachts aufgestanden, hat ein bisschen HTML gecodet und schwupps, war State of Play dann noch vor dem Summer Game Fest am 7. Juni, am 31. Mai eingetragen. Vielleicht hier nochmal der Hinweis. Wenn die Events sehr, sehr groß sind und sehr begeistert, dann machen wir auch eine Episode dazu nach den jeweiligen Livestreams. Haben wir jetzt hier nicht gemacht. Es war sicherlich solide, was Sony da gezeigt hat. Wir gehen gleich die Spiele durch. Aber ich möchte einmal nochmal hinweisen, also State of Play ist gelaufen. Summer Game Fest am 7. Juni, dann gefolgt von dem Day of the Devs am 8. Juni. Dann kommt Devolver ebenfalls am 8. Juni. Dann Future of Play Direct, das ist so Family Games und Kram, Wholesome Direct, ganz ähnlich, nur mit Indie-Showcase und dann noch sehr spezielle Sachen, so Latin America, Female-Led Games, also Studios, die von Frauen geleitet werden. Und dann kommt noch hinten raus das Xbox-Showcase am 9., also auch nur einen Tag später. Es ist alles sehr, sehr, sehr eng getaktet und die PC-Gaming-Show ebenfalls am 9. Ubisoft und es am 10. endet mit Ubisoft am 10. Also vom 7. bis zum 10. Juni werdet ihr jede Menge Spiele-News erwarten können oder auch Trailer anschauen mit uns, bei Anne im Stream, bei mir im Stream und Folgen hören können. So, was hat dich, Micha, denn neben Silent Hill, das klammern wir jetzt aus, am meisten mitgenommen an dem State of Play? Hast du es dir angesehen? Irgendwas, was dich richtig gecatcht hat, worüber du am liebsten sprechen möchtest?
Nö.
Nicht mal Astrobot?
Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß
Achso, du hast es nicht gesehen. Du hast Astrobot noch nicht gesehen.
Ja, ich okay, weiß, also, dass ein Astrobot kommt, aber ich
habe mir keine Ja, Astrobot ist so hervorragend. Da haben sie wirklich auf die Fans gehört und es wird kein VR-Spiel, sondern es wird das, was sie jetzt so als Demonstrationszweck ja in die PlayStation 5 eingebaut haben, um den neuen DualSense-Controller vorzustellen, das wird jetzt ausgebaut zu einem großen Mario-like-Plattformer mit vollem Umfang. Manu, ich weiß nicht, wie findest du es? Ich bin davon total begeistert. Das ist genau ja, das was Highlight. Man sich seit Jahren wünscht. Ja.
Das war definitiv das Highlight. Einziger Wermutstropfen daran ist, dass es nicht für VR kommt. Das ist für mich ein Schade, weil ich fand, Astrobot war eins der schönsten VR-Spiele. Absolut. Das jetzt auf der PSVR 2 zu erleben, wäre super. Vielleicht sind ein paar Bonuslevel dabei, kann man vielleicht hoffen. Aber nein, die Wünsche wurden erhört. Aus dem kleinen Demospiel wird jetzt ein großes Spiel im Stile von Mario Galaxy und Co. Mhm. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Klar, es ist nur ein schöner, lustiger 3D-Action-Plattformer, aber genau das braucht die Welt.
Nur ein gutes Spiel. Ich wollte gerade sagen, wieso nur? Das ist genau das, was es sein soll, bitte.
Ja, natürlich. Und ich meinte das gar nicht despektierlich, sondern okay. Das ist halt aber nicht die typische AAA-Ankündung wie so ein God of War, sondern ich wollte es nur einordnen. Das ist halt ein geiles, optisch unfassbar überzeugendes 3D-Plattformer-Spiel. Aber
leider kein.
Ihr wisst doch, was ich. Ja, natürlich wissen wir, was du meinst. Aber es ist lustig. Eigentlich müsste dieses Spiel doch größer sein können als jetzt ein Uncharted oder ein Horizon, weil das ist wenigstens für die absolut ganze Familie.
Ich muss da jetzt reingrätschen.
Also, ja, gerne.
Wenn ich das sehe, das ist doch ein hundertprozentig interaktives Jump'n'Run. Das ist doch genau das, was Nintendo-Spiele so gut macht und so.
Genau.
Warum denn nur? Das ist doch, guck mal, jetzt habt ihr Hellblade 2 gehabt, was sich quasi automatisch spielt, ja?
Yeah.
Und klar ist das Riesen-Blockbuster, das muss umgekehrt sein. Man muss sagen, es ist nicht nur ein Blockbuster, was sich von automatisch spielt, sondern es ist ein vollwertiges Jump'n'Run.
So. Ich weiß nicht, warum mir das nur rausgerutscht ist. Ich möchte es bitte
wirklich jetzt wirklich
einmal
wirklich.
Bitte wegradieren.
ja, aber ich weiß es. Nein, ich sage das ja nicht. Ihr seid ja nicht die Einzigen. Ich höre das oft von vielen.
Das stimmt.
Das ist so total drin. Aber das ist doch, deswegen funktioniert Super Mario. Deswegen ist Super Mario Odyssey. Guck mal, ich finde Super Mario, der Charakter ist mir völlig egal. Und die meisten Nintendo-Spiele spiele ich auch kaum. Es gibt ein paar, die ich gut finde, aber Mario-Titel so, weiß ich keine Ahnung. Mario Odyssey finde ich trotzdem eines der besten Spiele aller Zeiten. Warum? Weil sich das sehr gut spielt. Und das ist ein Highlight. Und wenn jetzt, und dann kommt Sony und sagt, wisst ihr was? Wir brauchen nicht diesen Film-like-Dingens. Es gibt nicht wieder ein Last of Us 3 oder so und wir biedern dem Kino an, sondern wir machen mal ein richtiges Spiel. Ich glaube, die haben die Ressourcen und ich glaube, das wird richtig gut. Und das ist super. Das ist mal. Ich glaube, das ist eine der besten.
Vor allen Dingen füllt es eine Lücke, ne? Ich meine, wir haben Ratchet & Clank, das geht immer mehr in die Action-Richtung. Das hier ist halt ein klassischer Plattformer, wie man ihn vorher vielleicht auch zu PlayStation-Ursprungszeiten mit Spyro und so gesehen hat. Genau. Und nur halt noch geiler, weil ich meine, eigentlich ist Astros Playroom auf der PS5 immer noch so ziemlich das hübscheste Spiel.
Also hat jetzt nicht immer funktioniert, das GameSack-Game war jetzt. Ach, GameSack.
Sackboy, meinst du?
Sackboy, genau,
Big Planet, ja.
Ja, das war nicht so geil, aber
Little Big Planet 1 fand ich hervorragend. 2 war dann eigentlich besser, 3.
Ja,
ich fand es immer zu schwammig zu steuern, aus. Aber Astrobot ist richtig geil.
Astrobot hört sich super.
Und diese augenzwinkernde, dass es quasi sich selbst bewusst ist, dass es ein Spiel auf der PlayStation ist. Das finde ich halt so cool.
Ja.
Astrobot an der Play-Demo hat es ja super gut funktioniert, weil das dir dann eben halt auch die Features des Controllers gezeigt hat. Bei VR war das ja auch schon, aber war auch abseits von diesen kleinen Gags und Gimmicks, nenne ich es jetzt mal, ein tolles Spiel. Und Astrobot bleibt dieser Linie aber treu. Das heißt, du fliegst dann auf so einem Raumschiff, was dann wirklich aussieht, wie eben halt eine PlayStation 5. Mhm. Und dann sieht man im Endscreen, wie ganz viele Astrobots so eine Weltraumschlacht machen und alle sind auf unterschiedlichen PlayStation-Konsolen und so. Und natürlich siehst du halt auch Kratos, also den Astrobot.
Aloy, Nathan Drake als Astrobot.
So. Genau, ja, super schön. Also das mag ich ja total gerne. Das ist eine Liebeserklärung an die PlayStation.
Also wenn das erst fortsetzt, was diese, das kostenlose Spiel, wie hieß das?
Playroom.
Einfach, ja, Playroom. Ne? Genau. Wenn die das fortführen, dann ist das ja eine sichere Bank. Also ja, das Playroom-Spiel ist eins der, das war ja eigentlich nur eine kostenlose Dreingabe, ich finde, das ist eins der besten Spiele, die und man auf PS5 bekommen
kann. Das hat ja auch schon 12 Stunden unterhalten, wenn du da halt alles suchen wolltest und gefunden hast.
Genau.
Das war schon echt richtig gut. Ja, das ist auch sehr gut angekommen tatsächlich, aber bei den Menschen da draußen. 99% Likes auf YouTube, das hat es selten gegeben. Und als Kontrast...
Nur 99%.
Ja, nur 99%, ja genau. Das letzte Prozent sagt sich, wieso kein Last of Us 3? Als großer Kontrast dazu wurde auch Concord gezeigt, eine neue IP, die Sony vorstellt. Das Spiel wird so ein bisschen Destiny-like. Das Spiel hat leider...
Das ist einfach Overwatch.
Also, ja.
Wenn der Trailer vorne dran nicht gewesen wäre, mit der Vorstellung der Charaktere, wenn du nur jemandem dieses Gameplay zeigst von Concord und du sagst, sag mir, welches Spiel es ist, dann würdest du sagen, ah, guck mal, neue Helden für Overwatch 2, oder? Correct. Das sieht genau so aus. Aber der Trailer davor, können wir uns bitte unterhalten, wie geil dieser Trailer davor aussah?
Lass mich die Überleitung noch zu Ende machen. Das hat halt nur 18% Likes. Also ist stark durchgefallen, einfach weil das ist, ja, ich glaube, das ist so abgekupferter, komischer Humor von Guardians of the Galaxy auch teilweise drin gewesen, der einfach nicht mehr funktioniert heutzutage. Also es ist, das Spiel wirkt halt wie die Kopie von der Kopie, dann nochmal abgeschrieben, schlecht durchs Fax gezogen und dann hast du, ja, das möchte gern Overwatch. Kann aber total toll werden. Es ist nur halt von der Idee her echt billig abgekupfert.
Es hat halt keine eigenen Ideen, das finde ich ist das Problem. Also, wenn es die Guardians of the Galaxy nicht gäbe, dann würde man vielleicht sagen, oh cool, das sind irgendwie so lustige, so also Deadpool-artige Charaktere, die sich gegenseitig foppen und so weiter. Das ist ja 1:1 eben dieser werf 5 verschiedene Aliens, ja, der Brute, der ein bisschen tollpatschig ist. Das sind ja selbst die gleichen Archetypen.
Die Heldin Star-Lord ist jetzt hier dann halt Female, aber hat auch die gleiche Fähigkeit mit den mit dem Boost in den Schuhen, dass sie so ein bisschen Iron Man-mäßig fliegen kann. Also ja, es ist man hat sich die ganze Zeit unwohl gefühlt. Aber nur, wenn man die Sachen halt kennt. Ich weiß nicht, wie sowas halt auf einen 11-Jährigen wirkt.
Ja, wenn du noch nie die anderen, also wenn du die 2 Vorlagen nicht kennst, kann dir das ja super gefallen. Und ich glaube auch, dass das Spiel durchaus, wenn es sich so gut spielt, wie es aussieht, also das sah ja kompetent aus. Ja? Mhm. Also Firewalk Studios haben halt gesagt, okay, wir wollen einen Multiplayer-Hero-Shooter machen mit asymmetrischen Fähigkeiten und so weiter. Das kann schon funktionieren. Das heißt ja nicht, dass es keine Konkurrenz zu Overwatch 2 geben kann. Das ist ja gar kein Thema, dass man so ein Spiel machen möchte. Und wenn sie das kompetent machen, dann wird das vielleicht auch im E-Sport, keine Ahnung was, oder für reine PlayStation-Leute oder so vielleicht funktionieren, weiß ich nicht. Aber mir fehlt halt einfach diese Uniqueness. Also es sieht gut aus. Das ist ja gar nicht das Thema. Also der Trailer war fantastisch. Ich würde mir das tatsächlich ja auch als animierten Film angucken. Was ich gut fand, das war die einzige Neuerung, was man Overwatch 2 und Blizzard dann eben ja immer vorwirft, ist, dass die Welt so reichhaltige, bunte, tolle Charaktere hat, von denen man eigentlich mehr erfahren würde wollen. Es gab ja nie diesen versprochenen Singleplayer-Modus von Overwatch 1 und 2, der dann ja auch irgendwo immer rausgeschoben wurde. Den würde ich nämlich sofort spielen. Also ich würde sofort mit diesem, was weiß ich, Gorilla irgendwie...
Na, aber das ist doch Destiny spielen. Im Endeffekt. Das meinte ich auch eben damit. Also ich meine natürlich nicht, das ist so wie Destiny 2, was die Solo-Kampagne angeht. Das bietet das hier nämlich auch wieder nicht. Sondern es ist so wie diese, wie hieß das, Crucible, diese Multiplayer-Modi, wo du dann halt auch 3 gegen 3, 5 gegen 5, wie auch immer, gespielt hast. So ähnlich spielt sich das jetzt auch, dass du halt ein Missionsziel kriegst, ein Cargo bewachen von A nach B kriegen oder halt einfach nur ballern aufeinander. So ähnlich wie Call of Duty auch. Und wenn du da aber Story reinbringst, dann machst du es entweder so wie Destiny, dass du da halt eine richtige Solo-Kampagne mit einer Narration reinbringst, dass es sich so ein bisschen wie Halo spielt. Oder du machst das, was sie jetzt machen, das wolltest du bestimmt gerade erklären, mit diesen kleinen Mini-Episoden, die immer wieder reingesprüht werden.
Das finde ich, da sind sie wirklich einen Schritt weiter und haben das mitgedacht, was Blizzard immer verpasst hat. Das soll so sein, dass du, wenn du dich jede Woche einloggst, also einmal pro Woche in Concord, so heißt ja das Spiel, gibt's dann eine neue Episode sozusagen, die einen Trailer oder eine vorgerenderte Situation zeigt, wie die Charaktere auf dem Schiff miteinander agieren, wie sie irgendwas erleben auf einer Mission. Also so wie das Video, was wir dort eben halt gesehen haben, auf diesem Qualitätslevel, das kann tatsächlich funktionieren, weil damit kriegst du die Leute, glaube ich, halt rein, sich mindestens einmal in der Woche einzuloggen, um dieses Filmchen zu gucken und dann kannst du damit ja auch wunderbar neue Charaktere einführen und so weiter. Also das finde ich eine clevere Idee.
eigentlich geil in der Idee. Mich holen sie damit nicht ab, weil ich ja jetzt die Charaktere schon kennengelernt habe und da auf die Charaktere habe ich halt null Bock. Also ich habe auch auf das Universum so bis jetzt null Bock. Das ist ja so oberflächlicher Billighumor. Das hätte ich mir auch, und das hat ja auch das Spiel, was wir so gut fanden, Exoprimal, auch ganz ähnlich versucht und hat auch eine sehr spannende Kampagne tatsächlich so erzählt zwischen dem ganzen Standardgeballere von Capcom letztes Jahr. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob ich es am Ende besser oder schlechter finde, als so wie es in Exoprimal gemacht wurde. Ich befürchte schlechter, aber die Idee ist, wie du, Manu, schon sagst, richtig clever. Genau so sollte das dann sein, ja.
Wie so eine Serie eigentlich dann, ne? Wie so
genau.
Eine, ja, ist eigentlich ganz cool.
Jo, aber gut. Das war die einzig große neue, richtig fette IP, die so irgendwie angekündigt wurde. Das sollte, ja, also ja. Von dieser Direct so.
Naja. Na, es gibt noch ein Spiel, das ich tatsächlich auch besser als Astrobot finde. Da kommen wir noch zu. Wir gehen aber die Liste kurz aber noch weiter.
Das war das einzige neue richtige Spiel. Das wollte
ich. Ja, das, was ich richtig geil fand, ist, war schon angekündigt, hatte nur schon jeder vergessen. God of War Ragnarok, also der zweite Teil der neuen God of War. Weiß nicht, soll das eine Trilogie werden? Wahrscheinlich auch wieder. Der neuen God of War Spiele. Er kommt für den PC, hat einen sehr PC-lastigen Trailer auch bekommen, fand ich immer ganz witzig. Mhm. Sie zeigen das irgendwie als zweites und dann so mit den ganzen Features, die PC-Version kriegt, super ultrawide, DLSS, FSRR und auch das Intel-Zeug und das sieht so geil aus und guck dir das an, das wird deine PlayStation alles nie können und die nächste wahrscheinlich auch nicht. Wo ich mir so denke, yo, für PC halt geil, ich weiß halt nicht, ob ich es in den State of Play Sony Showcase jetzt geballert hätte.
Was ich ja gerne hätte, wenn ich jetzt so einen Comedy-YouTube-Kanal hätte, würde ich diesen Trailer machen mit so Features wie: Dein Grafikkartentreiber ist falsch, du musst das Spiel deinstallieren und neu installieren.
Du musst immer online sein.
SPD. Du hast es auf der HDD installiert.
Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja. Aber sieht kompetent aus, ja.
Interessant, genau. Wie lange hat es jetzt gedauert? Wie lange war der Urlease auf PS5?
Das ist immer zwei Jahre, genau ein Jahr ein, zwei Jahre. Wird es angekündigt und dann kommt es meistens genau zwei
Jahre später. Finde ich cool, muss ich sagen. Ja.
Finde ich
cool so, weil also ich finde das gut, wenn Spiele so, wenn alle Spiele spielen können. Versteht ihr, wie ich meine? Also
ja, klar.
Ich finde diesen Plattformkrieg immer dumm. Klar, dass es muss irgendwie, ist auch irgendwie so, wie das jetzt aufgebaut ist und Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber ich finde es geil, dass Sony irgendwann mal gesagt hat, so wisst ihr was, eigentlich profitieren wir davon, wenn wir die Sachen auch wirklich auf PC rausbringen.
Weil sie halt mehr Geld machen.
Ja, ja, also und das ist eine Win-Win-Situation für alle und ich finde die Sony Exclusive, das sind ja schon richtig gute, richtig geile Sachen. Und wenn man dann
nicht
noch
alle, also ich meine von der Umsetzung leider nicht alle, wenn man jetzt denkt an das, was ich eigentlich am besten finde, wovor wir sind wieder an dem Punkt, wo ich irgendeinen Titel nicht mir denke, der Bullet Hell Shooter. Returnal, danke sehr. Finde ich ja nach wie vor eigentlich einen der spannendsten und besten Spiele auf der PlayStation 5. Da ist die PC-Umsetzung immer noch lackluster, leider.
Ja, okay.
Die meisten aber, PC-Umsetzungen sind gut. Also
aber die meisten sind inzwischen gut, so ist es.
Ja, finde ich cool. Finde ich gut. Ja. Weiter so. Also das Sony, kann ruhig zum Standard werden, so finde ich, dass man die Sachen auch auf dem PC bringt.
Scheint ja auch so gewesen zu sein jetzt. Also die ganzen großen Sony-Titel
waren zuletzt gut, ja.
Spider-Man, God of War, Aloy, Horizon sind alle für PC jetzt gekommen. Also das wäre, da haben sie wohl jetzt auch gemerkt, dass das sich lohnt. Und zwei Jahre später ist das Spiel ja immer noch gut. Mhm. Deswegen ist auch die Zeitspanne ganz gut, um nicht die Exklusivität zu verlieren für die Konsolenverkäufe.
Ja, bei Helldivers haben sie es auch gemacht. Da haben wir natürlich gerade erst wieder die ganze Kontroverse rund um den PlayStation-Account gehabt. Mhm. Und auch hier für das Singleplayer-Spiel God of War Ragnarok wird der PlayStation per PSN-Login vonnöten sein. Ob man dann auch immer online sein muss, was ich extrem dämlich fände, das wird Sony noch klarstellen müssen. Ich hoffe mal nicht. Aber auf jeden Fall ist das Konto vonnöten, um das Ganze dann einmal zu registrieren.
Helldivers war übrigens der erfolgreichste PC-Titel von Sony, weil es direkt zum Launch schon rauskam. Also auch das ist ein Signal Richtung Japan, so Spiele vielleicht auch mal zu überlegen, direkt für PC rauszubringen, wie es bei Helldivers jetzt der Fall war. Weil da hast du natürlich gleich eine ganz große Community, die dann aufspringt und nicht erst zwei Jahre später. Mhm. Capcom hat was Tolles gezeigt, das meinst du wahrscheinlich, oder?
Nö, meine ich nicht.
Okay.
Nö, ich meine...
Was haben sie denn gezeigt?
Monster Hunter, das neue halt, haben sie Gameplay zugezeigt. Mhm. Ich finde, das sieht halt genauso aus wie Monster Hunter World, nur halt ein bisschen wilder. Und das ist auch gut so, aber ist halt alles sehr erwartbar für mich, finde ich. Es ist toll, freue ich mich drauf, aber es sieht halt aus wie Monster Hunter World in schöner.
Es ist nur gut, willst du damit sagen?
Nein, ich will sagen, es ist nur iterativ, will ich sagen. Es heißt nicht, dass das keine Arbeit macht und die Monster sehen auch toll aus. Und ich werde das auch spielen und ich werde das wahrscheinlich auch mögen. Aber ich weiß nicht, da weiß ich jetzt nicht, was man noch großartig erzählen soll, außer dass es halt alles eine Nummer bunter und mit wilderen Monstern ist. Also man sieht in dem Trailer zum Beispiel so mammutmäßige Löwenkopf.
Ja, Monster, wir haben ja auch, halt haben ja da auch schon davon gesehen, also so diese Herden, wie die Herden sich verhalten, wenn dann so mehrere Tiere,
ja, stimmt.
Das sah schon sehr, sehr cool aus.
Stimmt,
es hat
stimmt,
so ein bisschen so, es hat so ein bisschen so ein Gefühl von das, was Breath of the Wild für Zelda gemacht hat, dass sie das versuchen, so in Wilds irgendwie einzufangen. Also mehr offener, mehr, ja.
Aber das war für mich schon World.
Ja.
Das hatte das auch schon. Ja.
Aber es wirkt halt hier nochmal so ein Schritt wilder, wie du schon richtig gesagt hast. Ja,
genau. So kommen wir doch einfach zu dem Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Ja. Where Winds Meet, wer sich daran noch erinnert, dieses Wuxia-Style Open World Action-Rollenspiel, sieht in diesem Trailer, in diesem Gameplay-Trailer so dermaßen geil aus. Man sieht Kämpfe von, ja, so Martial Artists, die halt immer bewaffnet sind, entweder mit schönem Schwert und manche auch einfach mit einem Regenschirm, wie man das halt kennt. Und dann machen die so wilde, krasse Magiekämpfe. In den Souls-Spielen sind ja diese Kämpfe gegen große Monster auch meistens sehr, sehr unbeliebt. Und hier sieht man, das sind halt alles so One-on-Ones, Sekiro-mäßig, allerdings halt doch mit sehr viel Magie. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Spiel am Ende sich spielen wird. Man sieht leider noch nichts vom HUD oder so, aber zumindest in-game genau mein Stil. So pseudo-realistisch, sehr geiler chinesischer Stil, super fette Fantasy, alles überdreht auf 120. Sieht ein bisschen aus wie Dragon Ball in hyperrealistisch, könnte ich mir auch vorstellen. Nee, so
genau, Ghost of Tsushima, aber mit sehr viel mehr Fantasy und Übertriebenheit und so, ja. Oder? Weil der Grafikstil ist schon so Ghost of Tsushima-mäßig.
Ja, absolut.
Hat mich sehr stark daran erinnert.
Sieht wunderschön aus. Auch geiler Soundtrack, der im Trailer im Hintergrund läuft. Und ja, also wenn sie das gut hinkriegen, dass es sich auch gut spielen lässt, es gut steuerbar ist, es nicht überkomplex wird, dann steht da eigentlich ein großer Hit meiner Meinung nach ins Haus. Wurde vor 2 Jahren angekündigt auf der Gamescom Opening Night Live. Ja, mal gucken, wann es jetzt rauskommt. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber da ist das auf jeden Fall auch noch ein Hit. Genau.
Ja. Aber werden wir sicherlich auf der Gamescom was von sehen wieder, denke ich auch.
Ein Spiel, das dir, glaube ich, gefallen hätte, Micha, ist Infinity Nikki.
Oh ja.
Infinity Nikki, was ist das denn?
Ja.
Infinity Nikki ist ein Dress-Up-Adventure. So wurde ein Open-World-Dress-Up-Adventure. Du spielst also eine Dame, die du einkleiden kannst, wie du möchtest. Sie kann sich auf Wunsch verwandeln in eine Katze. Und dann kannst du dich da frei bewegen und deine Styles ausprobieren und Fotos machen und eine besonders, keine Ahnung, wie so eine Fee umherschweben. Es sieht technisch absolut irre aus, also wahnsinnig schön. Starkes Design. Weiß nicht, ob das am Ende ein Spiel
ist. Sehe ich gerade die Bilder zu, weil ich glaube, das sieht ja aus wie so ein Magical Girl Simulator.
Ja, so ein bisschen Magical Girls.
Und das ist ein Thema, das durchaus jetzt auf den letzten, ich habe ein paar Kollegen in den letzten Tagen getroffen und da sind wir irgendwie auf das Thema Magical Girl gekommen, ne? Warum zum Teufel es kein Sailor Moon Spiel und so gibt und so. Und das scheint ja jetzt die Antwort zu sein. Das haben wir uns nämlich wirklich gefragt, weil das ist so ein, ganz viele Leute, unabhängig ob Mann oder Frau, haben einfach Bock auf ein Sailor Moon Game. Die sagen halt einfach diese Idee, dass du das Kostüme dich verwandeln und so. Klar, das gab es auch schon mal in anderen Rollenspielen, aber so wirklich Magical Girl mit diesem Märchen-Flair und alles irgendwie so ein bisschen knuffig und so und Zaubern und die Macht des Herzens und blub, sowas alles. Das, sowas mal so richtig konsequent durchziehen und ich sehe das jetzt hier und das sind ja doch...
Und wie gut ist auch der Name? Infinity Nikki. Das bleibt doch sofort hängen. Das ist ein Name, an den ich mich immer erinnern werde, anders als Returnal.
Ist das denn ein Singleplayer-Adventure? Ist das irgendwie so ein Multiplayer-Ding? Das sieht jetzt eher wie Singleplayer aus.
Nee, es ist Singleplayer-Open-World. Ja.
Mhm. Singleplayer-Open-World, das ist cool. Das sieht gut aus. Erinnert mich an ein bisschen vom Stil an Atelier, das ich auch gerne mag.
Ja.
Das ist diese Rollenspielreihe, wo man die Alchemisten spielt. Und die sind sehr feministisch. Also so, da sind die Frauenfiguren immer super stark. Und ich finde das cool. Ich mag, davon sollte es ruhig ein bisschen mehr geben. Das sieht gut aus.
Kannst du dieses Jahr noch anspielen? Also der Test, es wird so eine Open-Testphase geben im Quartal 3, haben sie gesagt.
Ja, voll coole Welten auch. Also sieht so ein bisschen wie Alice im Wunderland aus, in nicht düster.
Ja, wollte gerade sagen, in nicht die Version, die wir am PC schon gesehen haben, von einem Horror-Designer, ja.
Aber erinnert mich so dran, also sehr fantasievoll, sehr bunt, schön. Doch, das gucke ich mal auf jeden Fall an.
Ebenfalls gut aussah Ballad of Antara.
Ach so, ich dachte, du meinst mich.
Du siehst auch immer gut aus, das stimmt. Allerdings nicht so düster wie Ballad of Antara. Das ist ein Souls-like, das genauso aussieht wie Souls, also Elden Ring. Ich finde trotzdem, dass das seine Berechtigung hat. Also ich habe Bock auf sowas. Es war auch einer dieser Trailer, die einfach so anfangen, wo man nichts versteht. Also auch das super Souls-lastig. Man sieht verrückte Fantasy-Figuren wie so eine Krähe, die aber einen falschen Schnabel hat und dann halt runterkommt und mit einem redet. Von den Movesets auch, ich denke die ganze Zeit Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, wenn ich das sehe. Könnte halt Elden Ring 2 sein, quasi den Trailer und dann am Ende Elden Ring 2, ich hätte es auch geglaubt.
Ich davon quasi tatsächlich schon vorher, das ist für mich Blindkauf oder Blindspiel, wie je
nachdem. Das Ballad of Antara?
Ja, total. Das finde ich super geil. Also ich finde allein schon das Gegnerdesign finde ich cool. Also die haben diese geisterhaften Gegner, die jedes Mal, wenn sie so Bewegungen machen, immer irgendwie so einen Schweif in sich herziehen. Die Secondary Motion, wie man so schön in der Animation sagt, so nennt man das. Das sind dann so zum Beispiel Schale oder Haare, die Bewegung akzentuieren. Und wenn ich diese Animationen sehe, das ist das, was ja Bloodborne so gut und so lesbar gemacht hat, dass du halt immer irgendwie Zeug an den Figuren dran hast, das dann irgendwie so nachschwingen. Und das machen hier bei Ballad of Antara auch. Und ich glaube, deswegen denken so viele Leute an Soulstar, obwohl ich finde, also an From Software, obwohl ich finde, dass es schon einen sehr eigenständigen Stil hat. Und das finde ich geil. Also dieses Gespenstische gefällt mir total an dem Look, dass so sehr viele, dass du so mythische Figuren hast, die schwebende Haare haben, die sehen so ein bisschen aus wie wie die Ringgeister aus Herr der Ringe und so, finde ich obergeil. Auch so diese Hintergründe, die man da teilweise sieht, das hat sowas Kosmisches, die laufen am Anfang ja durch so eine Energiebarriere oder sowas durch und lassen einen Teil ihrer aus der lebendigen Welt so hinter sich, ne? Also die betreten quasi so in so einen Jenseitsrahmen. Ich finde diese
Moment. Wie viel Elden Ring hast du denn gespielt?
Viel. Wieso?
Gut. Weil das, wenn du jetzt nicht Ballad of Antara dazu gesagt hättest, hättest du mich für mich halt auch gerade Elden Ring beschrieben. Ja. Und deswegen hätte ich es gut. Dann sind wir uns da ja einig.
Elden Ring ist ja wirklich richtig europäisches Mittelalter schon fast. Ne? Das ist ja richtig.
Hat aber auch diese Sphären und mit diesem, wenn man in die Unterwelt kommt, mit dem anderen Himmel dann unten nochmal drunter.
Aber Antara hat ja eher so den orientalischen.
Hat noch einen orientalischeren Touch als Elden Ring, genau, das würde ich dir auf jeden Fall geben.
Das finde ich schon, das ist eine wichtige Unterscheidung. Finde ich gut. Und für mich ist jedes Souls-like immer einen Blick wert.
Ja. Manu, wie dick ist eigentlich die Staubschicht auf deinem PlayStation VR 2 Headset?
Ja.
Sehr. Kannst du es noch sehen? Kannst du es noch erkennen?
Aber sie wird auf jeden Fall entstaubt für Behemoth. Ein Spiel. Sie haben ja tatsächlich was für PSVR 2 angekündigt. Zwei Sachen, glaube ich, sogar. Gell?
Genau.
Das eine heißt Behemoth. Das ist ein, mal wieder typischerweise ein Kampfspiel, wo wir aus der Ego-Perspektive dann mit dem Schwert blocken, zuschlagen und so weiter. Das funktioniert ja manchmal besser, manchmal schlechter. Mal gespannt. Sah zumindest ganz anspruchsvoll aus, so richtig mit so ein paar coolen Moves. Aber was mich vor allem an Behemoth gereizt hat, dass es so ein bisschen eben in die Richtung geht von Shadow of the Colossus. Also, ja, dass man große, Behemoth ist ja der Name auch für riesige, immense Kreaturen. Wir werden, glaube ich, nicht auf denen rumkraxeln, das trauen sie sich dann, glaube ich, doch nicht. Aber zumindest werden wir sehr, sehr große, überdimensional Gegner vor uns sehen. Und das in VR 2 habe ich auf jeden Fall, in VR 2, auf der PSVR 2 habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das zu erleben.
Vor allen Dingen Größenverhältnisse ist ja gerade eine der großen Stärken von VR-Games. Wer alle, die schon mal so ein Headset aufhatten, merken auf einmal, wenn sie dann auch Spiele und Spielwelten sehen, die sie ansonsten nur zweidimensional kennengelernt haben, so, wow, ist das alles plastisch. Ach krass, so hoch ist hier der Anstieg und sowas alles. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Behemoth in VR auch deutlich besser wirkt noch als jetzt in diesem Trailer, wo übrigens die Fußstampfattacke vielleicht ein bisschen zu prominent dann gefeatured wurde. Am Ende hieß es,
du meinst, die man selber
spöttisch
abbekommt.
Im Chat, ja. Genau, die man selber abbekommt. Im Internet hieß es dann schnell spöttisch, das wird der Fußputz-Simulator oder wie mal sehen, wie es zwischen den Zehen von dem Monster aussieht. Das zweite VR-Game ist Alien Rogue Incursion. Das ist von dem Entwicklerteam, das das Walking Dead-Game auch gemacht hat, was ja auch sehr, sehr gut war. Von daher wäre ich da jetzt auch sehr, sehr positiv gestimmt. Würde das, glaube ich, auch sehr gerne anspielen. Finde ich persönlich noch ein bisschen spannender als das Behemoth Alien Rogue Incursion. Gute Lizenz, guter Developer. Mal sehen, was am Ende bei herauskommt.
Ja, Horrorspiel im VR Premium.
Ja, klar. Premium. Muss man halt mögen, ja. Da sind viele ja schon per se einfach raus bei Horror in VR.
Ja. Ansonsten wurde nur Until Dawn, das Remaster, gezeigt. Optisch sehr ansprechend. Genau, kommt, glaube ich, auch Q3. Path of Exile 2 für PlayStation 5 wurde es gezeigt. Ich muss sagen, Path of Exile 2 habe ich ja eigentlich schon auf PC installiert. Und dann sah ich diesen Trailer und dachte so, irgendwie ist dieser Trailer so gemacht, das sieht jetzt so aus wie Diablo 2 in modern. Das ist genau das, was ich eigentlich will. Das ist ja viel cooler als Diablo 4. Und da habe ich total Bock drauf bekommen, ist kurz am PC angespielt und dann doch wieder gedacht, nee, also irgendwie ist es komisch. Das ist ein wahnsinnig gut gemachter Trailer, der Bock macht, aber wenn ich es spiele, finde ich es irgendwie dann doch wieder nicht so cool.
Aber ist natürlich eine clevere Antwort jetzt auf Diablo 4, ist jetzt absolut. Teil vom Game Pass, ist natürlich die perfekte Antwort. Ja, und Path of Exile 2 könnt ihr auch auf der PlayStation spielen. Wobei das ja schon sehr unterschiedliche Spiele sind, was den Anspruch angeht und die Komplexität.
Richtig, richtig.
Deswegen weiß ich nicht, ob das so ideal auf der Konsole aufgehoben ist.
Trotzdem bekommt es Couch-Koop, was ich gut finde und auch ganz clever gemacht. Also Couch-Koop wurde eingeblendet und dann haben sich die Mana-Kugel und die Lebensenergie-Kugel, die ja sonst immer prominent unten links und unten rechts prangen, auf einmal einfach so in die Mitte geteilt und dann waren die Kugeln halt 50-50 für die beiden Mitspielenden geteilt, was ein cleveres Design ist dafür. Haben sie gut gemacht. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht spiele ich es ja auf. Vielleicht ist es ein Konsolending, ich weiß es nicht.
Marvel Rivals ist nochmal ein neues Overwatch 2, das zweite in dieser Show. War ja auch schon bekannt, wurde jetzt halt eben auch gesagt, kommt auch für PS5, war ja logisch. Von NetEase, so ein Free-to-Play-Marvel-Gedöns. Gut, muss man, glaube ich, nicht viel zu verlieren.
Ja.
Wie viele Marvel-Spiele kann man eigentlich noch rausbringen?
Ja, unendlich. Ja.
Alles.
Unendlich. Marvel Infinity. Dynasty Warriors Origins wurde angekündigt, nachdem sie die Story schon 8000 Mal durchgekaut haben. Kommt jetzt die Origin-Story zur selben Geschichte. sieht halt aus wie ein modernes Dynasty Warriors. Schon hübsch anzusehen. Ich werde es, wenn es sich vom Gameplay nicht neu erfindet, wahrscheinlich nicht spielen. Ich habe einmal eins mich reingefuchst und fand das auch ganz, ganz spannend, aber irgendwie kann ich nicht verstehen, wie man nur das zum Beispiel spielen würde. Aber gibt es ja. Leute, die immer nur Dynasty Warriors spielen und sich das Neueste holen.
Also ich kenne einen, Fanbase. Der sehr viele Musu-Spiele spielt.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Begriff Musu näher gebracht
hat. Ja, ich freue mich auch drauf. Wird gut. Also, ich muss aber sagen, ich finde die Dynasty Warriors-Ableger meistens ein bisschen spannender, weil die Persona oder so, weil die das dann ein bisschen mehr mixen. Das sieht jetzt schon ein bisschen klassischer aus. Und ich fand das Open-World Dynasty Warriors jetzt nicht so gut, das letzte. Aber ich bin gespannt. Also ich gucke es mir auf jeden Fall an.
Gut, das ist also das, was uns Sony bieten wird. Ich fand es persönlich okay, solide, befriedigend. 3,0, obwohl halt sehr gute Spiele dabei waren, würde ich trotzdem sagen, ist das vom Showing her und von dem Momentum, das Sony aufbaut, eher befriedigend und normal, als dass es uns jetzt irgendwie oder mich jetzt irgendwie wahnsinnig vom Hocker gerissen hätte. Bin mal gespannt, ob
von Wolverine gab es nichts zu sehen, es gab keine PlayStation Pro zu sehen, so Geschichten. Also irgendwas ganz Besonderes war jetzt da nicht dabei.
Ja. Bin mal gespannt, wie es weitergeht da. Wie gesagt, Summer Game Fest startet dann am 7. oder geht weiter am 7. Juni. Wir haben noch ein Spiel, über das wir in den News reden, und zwar haben wir uns ja gefragt, was ist jetzt eigentlich hier? Football Club, Electronic Arts macht Football Club, was macht die FIFA? Die FIFA wollten ein eigenes Spiel machen, das haben sie nicht hingekriegt. Naja. Und dann sagen sie sich, ja, dann vielleicht doch, kann uns vielleicht doch noch mal jemand helfen, möchte hier nicht mal jemand die FIFA-Lizenz haben. Und da hat sich natürlich 2K gemeldet, die hatten daran eh schon Interesse. Und jetzt kommt es anscheinend auch zustande und FIFA 2K25 wird von 2K entwickelt. Spannend.
Genau, und ich hab meine Wette gewonnen, wenn ich gewettet hätte. Es wollte nur keiner gegen mich wetten, weil es halt das Naheliegendste war, nachdem PES ja irgendwie abgesoffen ist mit ihrem Fußballspiel, wo sie ja eine Zeit lang tatsächlich die Nase vorne hatten, hat sich die FIFA, also der Verband, wohl gedacht, naja, dann nehmen wir halt die einzig große Firma, die sonst noch Sportspiele macht, und das ist halt 2K. Mhm. Und die haben ja mit NBA 2K auch technisch wirklich tolle Sachen gemacht. Ja, das neue FIFA-Spiel mit den offiziellen Lizenzen kommt dann bei 2K raus und war naheliegend, aber ich glaube, es tut auch gut. Ich bin jetzt echt nicht der größte Fußballfan, aber ich denke, so sehr ich den Verband auch nicht mag, denke ich trotzdem, dass es für die Videospielwelt gut tut, da jetzt auch mal eine frische Konkurrenz reinzukriegen.
Absolut.
Damit EA auch ein bisschen wieder gefordert wird.
Das ist spielerisch auf jeden Fall notwendig. Bei den Lizenzen bin ich mir noch gar nicht so sicher, was jetzt am Ende auf jeden Fall kommt. Klar, die FIFA kann halt die Lizenz vergeben für Europa und Weltmeisterschaft, richtig, aber die einzelnen Ligen haben ja dann Einzellizenzen, deswegen hat ja auch EA Sports Football Club zum Beispiel die Bundesliga drin. Das wird also spannend sein zu sehen, was da jetzt unter der FIFA-Lizenz am alles drin ist und ja, was sie sich noch dazu Geld kaufen.
Also die ganzen Verbände werden doch einen Teufel tun und die Lizenz nicht hergeben.
Ja, man weiß halt nicht, was ein Exklusivdeal gemacht, als Exklusivdeal gemacht wurde mit Electronic Arts. Das wird sicherlich unter Fußballfans ein spannendes Thema sein.
Ich finde es aber interessant noch an der Stelle, dass die FIFA eben nicht diesen sneaky way geht und das Ding einfach weiter FIFA 25 nennt, sondern das 2K wirklich jetzt auch im Namen hat, weil die naheliegendste Idee wäre ja gewesen, naja, EA darf es halt nicht FIFA nennen, das heißt, wir lassen die Packung genauso, wie sie immer aussah, machen einfach FIFA 25 von einem anderen Publisher, von einem anderen Studio und dann greifen die Leute blind zu. Das machen sie nicht, sondern das wird jetzt wirklich auch so in diesem 2K gebrandet sein.
Gut, wir haben noch.
War das ein Bartkratzer?
Das war ein Haarkratzer. Wir müssen uns jetzt nämlich Gedanken machen. Im Mailbag möchte Rivers 5K von uns wissen, in welchem Spielegenre wärt ihr gerne richtig gut, seid aber in der Realität leider furchtbar schlecht. Für ihn wären es Ego-Shooter und Survival-Horror. Micha, ich weiß, du wärst ja gern so ein begabter Sim-Racer wie ich. Aber was ist deine Antwort, wenn du an Spielegenres denkst, wo du meinst, da wäre es schon geil, wenn ich da irgendwie Skill hätte, dann würde ich da mal richtig tief eintauchen, so ein Counter-Strike oder was?
Also ein Genre, wo ich generell nicht gut bin und da wäre ich gerne gut.
Ja.
Mhm. Nee, gibt's gar nicht.
Du bist halt überall gut gerne, oder weißt du schon, was du kannst?
Ich wäre gerne besser in Fighting Games, weil zu wenig Zeit in Fighting Games investiere. Ich mag Fighting Games total, aber da braucht man wirklich sehr viel Zeit, um wirklich auch die Mains zu trainieren und so weiter und so fort. Und es gibt einfach so viele unterschiedliche. Also das ist eher ein Zeitproblem. Ich bin nicht schlecht in Fighting Games. Ich bin halt, das ist halt nur... Die, da könnte ich besser sein. In der Realität bin ich natürlich ein ganz furchtbarer Kampfsport, da kann ich gar nichts. Also
ich denke auch immer, also man kommt ja auch nicht in solche Situationen. Ne? Also ich habe noch nie einen Kampfsportler angegriffen, aber ich glaube, die würden sich alle totlachen, wenn ich es nur, selbst wenn ich es mega ernsthaft versuchen würde, den einen irgendwie hinzuklatschen mit einer Faust, die würden das irgendwie so ein bisschen zur Seite gehen oder was, und das wird alles mega schief gehen.
Jetzt muss ich überlegen. Also ich bin natürlich sehr gut in Survival-Horror-Spielen, weil ich das am meisten Spiele, das geht, und was ich gar nicht kann, sind Schleichspiele, aber ist mir auch egal.
Stimmt, das kennen wir ja.
Aber ich bin auch echt immer die Granate.
Daniel lässt grüßen.
Ja, genau. Also da bin ich wirklich nicht gut drin. Ist mir aber auch meistens egal. Also es gibt ein paar Horrorspiele.
Liegt an den Spielen, Micha. Liegt an den Spielen.
Ja, also klar, die Militärdinger, die interessieren mich alle auch gar nicht. Ich bin ziemlich gut in Ego-Shootern, aber da ist mir in der Realität auch egal, wie ich schieße. Also von daher.
Das bringt unser Beruf aber auch so ein bisschen mit sich, weil wir halt eigentlich auch alle Genres spielen. So, weißt du, dann so ganz schlecht sind wir, glaube ich, alle in keinem Spiel, weil man halt einfach alles schon über die Jahre hinweg.
Ja, das kannst du aber nicht generell über Spieleredakteure sagen. Also ich habe schon.
Aber Sim-Racing furchtbar schlecht wäre ja nochmal was ganz anderes. Furchtbar schlecht wäre für mich, wenn du irgendwie in einem 3D-Shooter nicht übers Tutorial hinauskommst.
Was aber auch das gab es ja. Das gab es. Es gab doch diesen einen Spieleredakteur, der irgendwas wo veröffentlicht hat und dann irgendwie beim Zielen schon gescheitert ist.
Also ich finde,
Zielen und Laufen gleichzeitig.
Bei Sim-Racing bin ich wirklich nicht gut. Ich bin
du hast
sehr
es
gut
doch noch in, gar nicht richtig probiert.
Doch, doch, ich bin sehr gut in Arcade-Racing, so das Faction Derby und so, das, das Trailout zum Beispiel, was jetzt auch für Xbox übrigens rausgekommen ist, das kann ich gut. Sachen in die Luft sprengen und Leute von der Strecke kicken. Also das liegt mir schon im Blut. Aber es ist in der Realität jetzt nicht so nützlich. Aber ansonsten, ich glaube, eine Fähigkeit, die ich wirklich gerne hätte, wäre Parcours. Ich bin aber gut im Parcours-Spielen. Aber wenn ich mir irgendeine Fähigkeit leihen könnte, dann wäre das wahrscheinlich die, weil das ist etwas, was mich unendlich begeistert und wo ich extrem beeindruckt bin, dass Menschen diese Körperkontrolle haben und auch das hat auch viel mit diesem Gefühl von Freiheit irgendwie zu tun, dass man halt wirklich so laufen kann. Das ist
soll jetzt aber nur um Spiele gehen. Also es geht nicht um was du irgendwie. Aber es ist gut zu wissen.
Aber es geht
ich
nur
das nicht so, wollen. Ach, boah, genau, es geht nur, in welchem Spielegenre wärst du gerne besser, als du es in der Realität gerade bist?
Ja, ich glaube Fighting Games.
Fighting Games ist eine super Antwort.
Ja.
Manu, was Fighting ist Games, es bei dir?
Ja, Fighting Games könnte ich mich anschließen, aber es ist nicht so, dass ich es groß wollen würde. Ich bin tatsächlich ich habe, wie ihr alle natürlich auch, Michi, gerade du, wir hatten ja so unsere PC-Zeit, wo wir halt dann Age of Empires und so Command & Conquer und so.
Ja.
Und ich mag RTS-Genre. Seit Dune 2 mag ich dieses Genre, aber ich bin tatsächlich, glaube ich, echt relativ schlecht darin, weil ich immer so ungeduldig bin und ich baue eigentlich immer lieber gerne, aber ich werde dann halt meistens gesurgrushed oder so. Also was ich gar nicht kann in RTS, ist das gut koordiniert zu bekommen, welche Truppen dann vorgeschickt werden, die anderen währenddessen zu produzieren. Weißt du, so diese ganze Timing-Geschichte, um einen guten Angriff in RTS zu machen. Ich baue dann immer lieber gerne, aber ich verliere eigentlich fast immer in
RTS. Oder der Fokus einfach, der bleibt immer zu sehr auf dem, was gerade ist. Das ist bei mir definitiv auch so. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt, also es gibt definitiv viele Menschen, die StarCraft schlechter spielen als ich, aber was ich halt auch nicht
StarCraft-Spieler.
Nein, garantiert nicht.
Aus dem Discord, wirklich, ich würde gegen niemanden aus dem Discord würde ich bei StarCraft 2 gewinnen. Garantiert nicht. Egal wer mich challenged. Ich glaube, ich wäre der Schlechteste vom ganzen Bunch. Okay. Bin ich mir sehr sicher.
Also was ich halt super schwierig und anspruchsvoll finde, ist dann irgendwie eine Armee zu haben. Das kriege ich hin, auszubilden. Und ich benutze sogar auch Hotkeys und das mache ich auch gerne. Und dann komme ich zu einem Punkt, wo ich echt eine gute Kurve habe. Und dann kommt der erste Kampf. Und in diesem Kampf versuche ich dann noch 2 Spezialattacken oder so abzufeuern. Aber während andere dann schon irgendwie auf die 5 drücken, um in die Homebase zu gehen und dann noch gleichzeitig 10 neue Einheiten ausbilden, die sie gerade im Kampf verlieren. Das ist der Teil, den ich nicht hinkriege. Der ist einfach too much für mich und den werde ich, glaube ich, auch so leider nie lernen. Das Gleiche muss ich mich anschließen. Beat'em-ups ist nicht so, dass ich es nicht kann per se, aber ich nehme mir definitiv nicht mehr die Zeit. Ich war, glaube ich, mal nicht schlecht in einem Street Fighter und ich war auch mal ein ganz guter Ryu-Kämpfer. Nicht auf einem super hohen Mega-Level, aber schon so, dass ich sagen würde, das kann ich eigentlich, aber ich nehme mir nie die Zeit. Ich würde zum Beispiel super gern in Last Blade 2 konkurrenzfähig sein. Aber bin es halt nicht. weil ich nicht die Zeit habe, da mich so reinzufuchsen. Und weil man natürlich auch eigentlich nicht die Gelegenheit hat, da jetzt großartig noch mit Menschen zu spielen. Dafür müsste man in irgendeiner Community sein, in der ich nicht bin. Ich maße mir schon an zu sagen, es gibt kein Spielgenre, wo ich wirklich furchtbar schlecht wäre. Das ist tatsächlich was ich echt gut kann. Ich bin, glaube ich, in allem ganz gut. Und würde dann trotzdem, ja, deswegen kann ich so auf die Frage nicht antworten. Ich will, also wo ich mich noch verbessern will, ist halt Sim-Racing und ich will noch schneller werden und noch besser da. Aber die Frage ja war ja, ob ich irgendwo furchtbar schlecht bin ich tatsächlich, glaube ich, in keinem.
Jetzt verstehe ich auch, warum der Micha die Frage falsch verstanden hat, weil die in der Frage steht ja drin, seid aber in Realität furchtbar schlecht.
Ja, ja,
deswegen habe ich es gerade verdreht. Was ich aber wirklich gar nicht kann, sind Sportspiele. Also sowas wie FIFA oder so, ich hasse, weil ich die auch hasse. Also ich kann gar nichts mit anfangen, gucke ich lieber eine Sportübertragung. FIFA hat sich immer total zäh und komisch für mich angefühlt von der Steuerung. Fand ich Pro Evo immer besser, aber das kann ich gar nicht.
Und ich glaube, aber wenn du Pro Evo konntest, dann könntest du auch FIFA, wenn du wolltest. Eigentlich nicht furchtbar schlecht. Ja.
Und oder halt so, weiß nicht, was ich nicht mag, sind so Basketballspiele oder Golfspiele oder sowas. Ne?
Oh, Golf ist super.
Liebe ich Golf. Generell. Golf, super Games. Ja, genauso Tennis. Ah, geile Sportspiele.
Also sowas mache ich gar nicht. Finde ich auch furchtbar langweilig. Deswegen mache ich solche Spiele eigentlich auch überhaupt gar nicht. Ansonsten, weiß ich nicht.
Ja, ihr müsst natürlich Brettspiele sagen, ihr zwei Lümmel.
Ja, Brettspiele.
Ist Brettspiele ein Spielegenre?
Nein.
Ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaube so Wirtschaftssimulationen, weil die mich, wenn mich was langweilt, bin ich schlechter drin. Also ich glaube sowas wie Theme Hospital oder so, nicht mein Ding. Einfach kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Ja, du musst ist ja auch immer wollen. Eine Frage der Perspektive. Also wenn ich jetzt meine Community fragen würde von meinem Streaming-Kram, die würden sagen, Michi, du warst furchtbar schlecht in hier Bennett Foddy mit dem komischen Kübel da statt den Beinen und der Hacke. Aber wenn ich dann mich realistisch vergleiche zu anderen, die das auch gestreamt haben oder so, war ich wahnsinnig geduldig und bin auch weit gekommen. Also das ich könnte nicht sagen, dass ich furchtbar schlecht war. Aber klar, es ist immer von wo man guckt und wie man sieht und wie man selber was kann. Manche meckern ja auch rum, obwohl sie selber noch nie gespielt haben. furchtbar schlecht bin ich, glaube ich, in keinem Videospiel. Aber es gibt jede Menge, in denen ich sehr viel besser wäre.
Und, schöne Frage, auf jeden Fall.
Sehr gute Frage,
vielen Dank spannend. An Rivers5K. Der macht dann auch das nächste Spiel, FIFA-Spiel, oder? Rivers5K, FIFA.
da ist er ganz tief involviert.
Ja, sehr schön.
Gut. Dann, wir werden, warte mal, jetzt ist jetzt Sonntag, haben wir schon eine feste Ordnung für nächste Woche. Es soll auf jeden Fall zwei Episoden geben. Ich denke mal, wir werden nach dem Summer Game Fest was machen, klar.
Also was feststeht, wir müssen halt den Gürtel machen, weil der Monatsende ist. Also der wird Anfang der Woche, nämlich am Montag auf, die Gürtelfolge kommt so oder so. Und dann startet ja schon am Freitag, am 7. ist doch die erste
E3-Like-Show.
Das heißt, wir werden dann, eventuell kommt vorher noch eine Bonus-Episode, mal gucken. Aber die Nicht-E3-Woche startet dann mit dem 7.8. Das heißt, Brunch wird so oder so natürlich stattfinden. Aber wir machen das einfach spontan. In dem Moment, wo wir was geguckt haben und dann aufgenommen haben, veröffentlichen wir die Folgen natürlich dann auch ohne festen Rhythmus, wie ihr das von uns immer gewohnt seid in der E3-Like-Woche.
Und wer diese Anstrengung und diese Einordnung unterstützen möchte, monetär uns als Team unterstützen möchte, der kann das tun unter patreon.com/insertmoin und steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr gerne einen Obolus für uns dalassen und uns als Projekt unterstützen. Alle, die, glaube ich, 10 Euro oder mehr geben, bekommen ja auch zum Beispiel das Bäcker-T-Shirt. Da gibt es einige schöne Goodies abzugreifen und einige tolle Episoden nachzuhören. Die legen wir euch allen ans Herz. Und mit diesen Grüßen verabschiede ich mich bis zum nächsten gemeinsamen Audiotreffen.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.